habe heute wieder ein wunderbares Thema für euch, die Fortsetzung von letzter Woche. Letzte Woche ging es darum, die wichtigsten Tätigkeiten des Heiligen Geistes in deinem Leben. Heute kürzen wir das Ganze ab und sagen einfach, der Heilige Geist in deinem Leben. Basta. Und jetzt lesen wir zunächst einmal Johannes Kapitel 16 und ich lese mal ab Vers 8. Wenn er gekommen ist, der Beistand, der Heilige Geist, wird er die Welt überführen. Überführen bedeutet überzeugen von Dingen, die man nicht sieht. Hier geht es um einen Indizienprozess. Überführen bedeutet innerlich eine Überzeugung herstellen. Okay, jetzt schauen wir mal, was der Heilige Geist hier macht, wovon er eine Überzeugung herstellt. Er wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Und jetzt sagst du, das ist ja wirklich aufschlussreich. Was bedeutet das? Gut, bist heute Morgen am richtigen Ort angekommen. Na, das kann man ganz einfach sehen. Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde. Das bedeutet, er macht der Welt klar, dass sie Erlösung braucht. Er überführt die Welt von Sünde bedeutet, er macht der Welt klar, dass sie Erlösung braucht. Du kannst es nicht, ich kann es nicht. Das macht der Geist Gottes. Was wir machen müssen und können, ist den Leuten das Evangelium mitteilen, in schlichten Worten. Wir müssen dann nicht irgendwie die Leute versuchen zu überzeugen oder sonst was. Oder bei deinen Erziehungsmaßnahmen, da brauchst du auch den Heiligen Geist, ja? Du erklärst es und dann musst du eben darauf vertrauen, dass der Herr schon eben im Hinterkopf irgendwie bei den Leuten wirkt. Bei den Kindern, bei den Mitarbeitern vielleicht, was auch immer. Okay, wenn es also hier heißt, er überführt uns von Sünde, dann bedeutet es, er zeigt uns, dass wir Erlösung brauchen. Er überführt die Welt, dass sie Erlösung braucht. Du musst der Welt nur Samen geben, Samen säen. Du musst das Evangelium denen mitteilen. Dann ist es gesät und dann hat der Geist Gottes was, mit dem er arbeiten kann. Du säst das Wort Gottes, du bist der Sämann. Das ganze geheimnisvolle Aufgehen lassen, das Saat, das Wachsen, das Regnen lassen, Sonne scheinen lassen, das machst alles nicht mehr du. Ich habe noch keinen Gärtner gesehen, der morgens in den Garten geschlappt ist und dann klunk die Sonne angeschaltet hätte. Geht nicht, kann man im Aquarium machen. Aber im echten Garten geht es nicht. Na, oder jetzt müssen wir regnen. Na gut, gießen kann man. Also wenn du mit jemandem über Jesus sprichst, dann sag Gutes über Jesus und was er für dich getan hat und überlass die Überzeugungsarbeit dem Herrn. Mach dich nicht zum Affen. Jesus ist kein Sonderangebot. Wenn dir das nicht will, hey, ist es sein Leben und seine Entscheidung. Und das führt natürlich zur Gerechtigkeit. Wenn du überführt bist von Sünde und weißt, okay, muss mich bekehren, brauche einen Erlöser und du nimmst Jesus an, dann führt es zu dem guten Gefühl der Gerechtigkeit. Du bist dann von neuem geboren auf Deutsch. Und wenn du von neuem geboren bist, dann bist du kein Sünder mehr, sondern dann bist du ein Kind Gottes und dann fühlst du dich gut. Dann bist du gerecht. Wisst ihr, was das Wort Gottes sagt im Römer Kapitel 14, Vers 8 oder so, muss man mal schauen. Vers 17, das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit, in Frieden und in Freude im Heiligen Geist. Das Ziel Gottes mit dir ist Gerechtigkeit, dass du also erlöst bist und von neuem geboren bist und Frieden. Über Frieden werden wir noch ein wenig reden heute. Und natürlich über Freude im Heiligen Geist auch. Jetzt gehen wir mal weiter hier schnell. Das sind wichtige Dinge. Ich weiß, dass das systematische Theologie ist, was ich mit euch hier mache, aber ihr haltet das schon aus, oder? Ich werde halt nur praktischer. Solche Sachen muss man auch sagen, das wird kaum gemacht. Ja, ich mache das also. Johannes Kapitel 16 und wir lesen Vers, wo sind wir jetzt? Von Sünde und dann von Gerechtigkeit. Das heißt, der Geist Gottes überführt dich von Gerechtigkeit. Das bedeutet, er sagt dir, wenn du gerecht bist. Er sagt dir, wenn du von neuem geboren bist. Er sagt dir, hey, jetzt sind deine Sünden vergeben, jetzt bist du ein Kind Gottes. Wer hat da bei sich einen Unterschied gemerkt zwischen vorher und nachher? Also ich habe einen himmelweiten Unterschied gemerkt. Ja, ich habe Jesus mein Leben gegeben und ich habe mich selber nicht mehr gekannt. Ich habe mir direkt im Spiegel geschaut, bist du es noch? Aber ich war es noch, also äußerlich wenigstens, innerlich war ich es nicht. Der Geist Gottes hat mir gezeigt, du bist ein Kind Gottes, du bist jetzt gerecht. Der Herr, der Heilige Geist überführt die Menschen von Gerechtigkeit, bedeutet, er sagt ihnen, hey, jetzt seid ihr Kinder Gottes. Wer ist ein Kind Gottes hier heute Morgen? Gut, manche wissen nicht so genau. Schau, Jesus hat im Himmel das Erlösungswerk abgeschlossen und jetzt macht der Glaubende gerecht. Der Heilige Geist sagt den Jüngern, dass sie von neuem geboren sind. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das kannst du nicht machen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, ich fühle mich irgendwie nicht erlöst, dann musst du sagen, Erlösung ist einfach. Denk an den Schächer am Kreuz, an den Verbrecher am Kreuz. Der hat sich nur rüberdrehen können. Der hat nichts mehr tun können mit seinen Händen. Ne? Gute Werke, nichts mehr. Der war angenagelt. Machen wir mit angenagelten Werken, mit angenagelten Händen gute Werke. Läuft nichts mehr. Er konnte auch nicht mehr irgendwo hingehen, wo es gut ist, im Gottesdienst und so weiter, weil seine Füße angenagelt waren. Nur mit seinem Herzen, mit seinen Gedanken, mit seiner Seele, mit seinem Geist konnte er noch, war er noch beweglich. Und er hat sich rübergewendet zu Jesus und hat gesagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Ich meine, das ist weniger, kann man nicht sagen, für das erbärmlicheres Bekenntnis zu Jesus kann man nicht abgeben. Ich würde gern. Wie schaut's aus? Denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Und was sagt Jesus? Du warst nicht gut genug, tu erst mal gute Werke. Hat er alles nicht gemacht, du musstest getauft werden oder was auch immer. Hat er alles nicht gemacht, sondern er hat gesagt, wahrlich, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Ist doch super. So, kurz vor Torschluss, ihr müsst wissen, wenige Stunden später war der Mann tot. Der ist nicht erstickt, bei der Kreuzigung erstickt man. Du kannst nochmal ausatmen. Einatmen kannst du, aber ausatmen nicht mehr. Du erstickst also nach und nach. Das ist eine ganz grausame, wahrscheinlich die grausamste Tötungsart der Welt überhaupt. Es kann Tage dauern, bis einer tot ist. Wenn einer stark ist, kann er sich immer wieder hochziehen an den Nägeln, ja, ausschnaufen, einschnaufen, dann hängt er wieder und kann nochmal atmen. Also furchtbar. Und deswegen haben die römischen Soldaten den Leuten, also den beiden Verbrechern, die Beine gebrochen. Wisst ihr warum? Dass sie sich nicht mehr hochziehen konnten. Bei Jesus, der war schon tot, den haben sie die Beine nicht gebrochen. Aber stellt euch mal vor, wie grausam das war. Jetzt hängt dieser Mann da und leidet seinen Todesschmerz mit noch dazu gebrochenen Beinen. Das ist doch entsetzlich, das ist doch grauenhaft. Vom Äußerlichen ist das das Letzte. Aber in seinem Herzen, sage ich euch, hat er gewusst, der Mann, der da gerade gestorben ist, der ist mir nur vorausgegangen, ich gehe ihm hinterher. In ein paar Stunden gehe ich ihm hinterher und es ist passiert, preis dem Herrn. Der Mann ist jetzt gerettet. Wir werden uns eines Tages mit dem Herrn unterhalten können. Bin schon sehr gespannt, muss ich zugeben. Johannes Kapitel 16. Also, wenn jemand zu dir kommt und sagt, glaub ich, irgendwie bin ich von neuem geboren. Wenn du bekannt hast, dass Jesus Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dann bist du es. Und dann gibt dir der Heilige Geist im Laufe der Zeit auch die Gewissheit dazu. Und jetzt schauen wir noch. Der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Ach, das ist super. Der Heilige Geist überführt die Welt von Gericht. Von Gericht bedeutet, dass der Teufel besiegt ist. Der Teufel ist gerichtet, er ist besiegt und jetzt gibt's Sieg. Wenn du einen Verkläger hast oder wenn du einen Bösen hast und der ist im Gericht, dann bedeutet das, dass er so ziemlich unschädlich ist. Dann bedeutet das, dass er für dich zumindest neutralisiert wird. Er überführt die Welt davon, dass der Gott dieser Welt, dass der Teufel gerichtet ist. Ich lese vielleicht jetzt den nächsten Vers auch nochmal. Da heißt es, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, also dass sie einen Erlöser brauchen. Von Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Das ist, wenn sie von neuem geboren werden. Der Heilige Geist sagt ihnen, dass sie jetzt von neuem geboren sind. Und von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn der Fürst dieser Welt gerichtet ist, dann bedeutet das, der Stab ist über ihm gebrochen. Er ist seiner Herrschaft entkleidet. Ein Gefangener in der Sträflingskleidung im Knast hat nicht mehr dieselbe Macht wie ein König, der herrscht. Sagen wir jemand Amen. Also was wir hier draußen sehen an Macht vom Teufel ist nichts anderes als einer, der sich aufbläst. Das macht er ziemlich überzeugend, das gebe ich zu. Aber er ist trotzdem besiegt. Und der Geist Gottes, der zeigt uns, dass er besiegt ist und der Geist Gottes führt uns in den Sieg hinein. Leute, das ist doch super. Er zeigt uns erstens, wir brauchen Erlösung. Zweitens, er sagt uns, wenn wir Erlösung bekommen haben. Und drittens, er spricht von Sieg, obwohl wir hier unten auf dieser verschimmelten Erde leben. Mit all ihren Herausforderungen, mit all ihren Schwierigkeiten. Wir haben den Sieg. Na, es geht immer wieder die Sonne auf über dem Horizont. Und wenn du jetzt in Schwierigkeiten bist, wenn es jetzt gerade mal Kampf ist, kämpf weiter. Der Kampf dauert nicht ewig. Der Sieg ist dir bereits vorherbestimmt und du wirst siegen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Hauptsache es nochmal, das klingt so gut, wenn du Amen sagst zu sowas. Amen, Amen, gut, preis dem Herrn. Okay, und nochmal, diese Verse hier, die spielen also gut, die verflechten sich gut und passen gut zu Römer Kapitel 14, Vers 17. Das Reich Gottes besteht in Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Schau, wenn du weißt, du bist ein Kind Gottes, dann führt es zu Frieden. Und wenn du weißt, du hast den Sieg, dann führt es zu Freude im Heiligen Geist. Wenn du also sagst, naja, könnte mich noch mehr freuen. Natürlich, wir alle könnten uns noch mehr freuen. Das bin ich der Erste, der das zugibt. Aber freu dich halt schon ein wenig über die Siege, die du schon errungen hast. Ich meine, sei ein bisschen dankbar, freu dich ein wenig. Und dann geht es auch weiter mit dem Siegen, preis dem Herrn. Okay, jetzt schauen wir noch mal was anderes an. Jetzt wird es ein wenig praktischer. Jetzt lassen wir die systematische Theologie mal und werden wieder ein wenig praktischer. Und ist kürzer, geht schneller zum Schreiben für die CD-Leute und so weiter. Wir können uns das merken, auch beim Notizen machen. Und wir sprechen über den Heiligen Geist und seine Auswirkung in deinem Leben. Der Heilige Geist verändert Menschen positiv. Und zwar, vielleicht machen wir, diese Grundwahrheit noch einmal. Der Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn und der Heilige Geist ist der Heilige Geist. Der Vater ist im Himmel, der Sohn war bei uns auf der Erde und hat uns Gott gezeigt, wie er ist. Und dann ging Jesus wieder und hat gesagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich gebe euch einen anderen Tröster. Ein anderer Tröster, wie mich, meint Jesus. Okay, ein anderer Tröster. Jesus war also in seinen eigenen Augen ein Tröster. Er hat zum Beispiel die Kranken über ihre Krankheit getröstet, indem er sie geheilt hat. Das Wort Tröster ist irreführend. Das ist nämlich das griechische Wort Parakletes. Und es heißt Helfer, Beistand, Parakaleo, zur Unterstützung herbeigerufen, zur Seite gerufen. Das macht Jesus. Das war Jesus. Als Kranke zu ihm kamen, wenn du willst, kannst du mich reinigen, hat ein Aussätziger gesagt. Und Jesus sagt, ich will. Er wurde dem ein Beistand, dem Kranken. Als seine Zuhörer nach stundenlangen Predigten, Jesus hat sich ja nicht kurz gefasst, meine Güte, mal hungrig waren hinterher, hat er sie gespeist, ist er ihrem Bauch ein Tröster geworden, ein Helfer, ein Beistand. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich gebe euch einen anderen Beistand, der so ist wie ich, aber ein wenig anders. Jetzt das Gute an Jesus war, dass man ihn sehen konnte. Das Schlechte am Heiligen Geist ist, dass man ihn nicht sehen kann. Aber, also es ist so, dass wir in eine neue Heilszeit eingetreten sind, in eine Zeit, in der Gott mit den Menschen anders wirkt als in der alten Zeit. Jesus ist jetzt nicht mehr hier. Wir sind jetzt, er hat aber den Heiligen Geist ausgegossen an Pfingsten und jetzt ist der Geist Gottes hier unten auf der Erde, so wie Jesus auf der Erde war, so ist jetzt der Geist Gottes auf der Erde. Eine Person Gottes ist auf der Erde, wir sind keine Waisen. Ja, und die Leute sagen natürlich, ja, wo ist er denn dann? Zeig ihn mir, ist er hier oder da oder wo ist er? Der Christus, Jesus, ist das Haupt. Der ist jetzt im Himmel. Aber sein Leib ist auf der Erde. Und der Leib Christi sind du nicht, das sind wir. So, der Christus ist noch auf der Welt. Jesus, in Anführungszeichen, ist noch auf der Welt. Allerdings halt der Christus, wie gesagt, ist im Himmel oben. Das Haupt ist im Himmel. Wir sind sozusagen ein Riese, der auf der Erde steht. Wir sind der Leib, okay, von den Schultern an abwärts bis zu den Füßen runter. Der Kopf ist im Himmel. Kopf in den Wolken, preis dem Herrn. Der Kopf ist im Himmel und sieht Gott und hört Gott, den Vater jetzt. Aber der Leib ist hier unten auf der Erde. Und zwar ist der Leib nicht nur einfach der Leib, sondern er ist der Leib Christi. Und Christus heißt der Gesalbte. Gesalbt mit dem Heiligen Geist. Nicht mit einer Heilsalbe, Voltaren, weil die Gelenke schmerzen. Sondern mit der Salbung des Heiligen Geistes. So wie Könige und Priester für ihr Amt gesalbt worden sind im Alten Testament. Könige und Priester wurden gesalbt, ihr erinnert euch, über David wurde das Salbhorn ausgegossen, um anzudeuten, er hat jetzt die Fähigkeit, im Priesteramt oder im Königsamt vielmehr zu stehen. Bei Samuel und im Priesteramt. Aaron wurde gesalbt, der Hohepriester wurde gesalbt zum Priesteramt, damit die dann der Priester sein konnten. Und so ist der Heilige Geist uns gegeben, unsere Salbung, dass wir der Leib Christi sein können. Also der Geist Gottes, der wirkt heute durch die Christen individuell. Und die Sache ist, dass der Geist Gottes jetzt nicht jedes Mal, wenn er was durch dich tut, in dir drinnen aufsteht und mit einer roten Fahne winkt und sagt, das bin ich, was du jetzt tust, das ist in Gottes Will. Sondern wir werden einfach bestimmte Dinge tun und es wird Gottes Wille sein. Und du wirst es tun, ohne dass du es groß gemerkt hast. Du wirst die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Gott wird dich inspiriert haben, ohne dass du das groß gemerkt hast. Das ist ein wenig das Unspektakuläre, ja fast schon Frustrierende. Wenn wir an Gott denken und an den Geist Gottes, versteht ihr, ich sehe es ja immer auf größeren und auf kleineren Veranstaltungen, Salbung kommt und manche Leute, nur manche, bei uns eher weniger, stehen dann da, Versteht ihr? Und wackeln im Heiligen Geist, sozusagen. Ich musste gar nicht. Der Heilige Geist kann auch, wenn du ganz normal so dastehst, durch dich fließen. Die Menschen denken, der Geist Gottes ist nur da, wenn sie es stark emotional merken. Aber der Geist Gottes ist auch da, wenn du überhaupt gar nichts merkst. Wenn Jesus jetzt hinter mir sitzen würde und ich würde es nicht wissen, versteht ihr? Hätte keine Auswirkung auf mich. Wenn ich mich umdrehen würde und ihn erkennen würde, würde ich natürlich sagen, oh, Herr, ne, und würde halt wahrscheinlich mich hinknien oder so und sagen, Mensch, schön, dass du da bist oder irgendwie sowas. Aber der Geist Gottes, der ist eher transparent. Der ist eher so, dass wir es gar nicht merken, dass er da ist. Aber er verändert Menschen. Sag mal mit mir, der Geist Gottes verändert Menschen. Schau, der ängstliche Petrus, der Jesus gerade noch verraten hat. Da müssten wir auch mal was drüber sagen. Jetzt nicht so sehr über den Verrat, sondern darüber, dass Jesus das ja gesehen und gehört hat. Wisst ihr, was Jesus nicht gemacht hat? Er hat sich nicht umgedreht und hat gesagt, doch, der ist mein Jünger. Die Ratte, die lügt. Überlegt mal, ne, Leute, mal ganz ernst, überlegt mal die Charakterstärke Jesu hier. Du hast hier einen deiner engsten Freunde, der anderen Leuten in deiner Gegenwart ins Gesicht lügt und sagt, er kennt dich nicht. Und du stehst da, schaust ihn an, schaust ihm in die Augen, aber hältst den Mund. Du könntest ihn ja ans Messer liefern, du bist ja schon am Messer. Wenn du jetzt gehässig und boshaft wärst, lass mir ihn doch mitleiden. Natürlich ist er, ist mein treuester Unterstützer. Hat Jesus nicht gemacht, Jesus hat da gelitten und hat es getragen. Aber Gott hat ihn gestützt und zum Schluss hat er ihn von den Toten auferweckt. Man konnte ihn einfach nicht bremsen, den Herrn. Halleluja. Das beeindruckt mich immer wieder. In seiner scheinbaren Schwäche ist er doch unglaublich stark. So, der Geist Gottes kommt also und er macht feige Menschen kühn. Die ganzen Jünger, die haben sich ja alle zunächst verkrümelt, als Jesus verhaftet wurde. Einige besonders kühne, Johannes, der ihn nicht verleugnet hat, wohlgemerkt, der alles gesehen hat, die Zerschlagung Jesu, die Kreuzigung Jesu, der mit den Frauen dann am Kreuz stand. Der schweigsame Jünger im Hintergrund, der war da, der hat Jesus nicht verleugnet. Petrus war weg, nachdem er Jesus verleugnet hat. Aber alle Jünger waren ängstlich und haben sich zurückgezogen und saßen dann halt wahrscheinlich im Obersaal und wahrscheinlich war der verrammelt aus Angst vor den Juden. Und dann kommt Pfingsten, der Geist Gottes wird ausgegossen. Und der Mann, der Jesus vor 40 Tagen verleugnet hat, steht jetzt da, vielleicht auf dem Balkon des Obersaals, ja, nach Pfingsten und predigt vollmächtig über diesen Auferstandenen, den er gerade verleugnet hat. Und 3000 Menschen werden von neuem geboren, werden dem Christentum hinzugetan. Leute, das ist doch der Hammer. Schau, so predigen kann nur einer, wenn er erfüllt ist mit dem Geist Gottes. Wenn du Petrus ein paar Stunden vorher gefragt hättest, na Petrus, fühlst du dich besonders vollmächtig? Willst du mal zu 3000 Leuten sprechen? Petrus hätte wahrscheinlich abgewunken. Hätte gesagt, oh, bloß nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo mir der Kopf steht. Aber nachdem er erfüllt war mit dem Heiligen Geist, war er der Mund Gottes. Er war der Mund des Christus auf der Erde und hat 3000 Menschen in einem Schwung zusammengesammelt und ins Reich Gottes hineingeschaufelt. Das ist der Geist Gottes in Manifestation. Du sagst jetzt, ja gut, das waren Apostel. Und Prediger sind Prediger, versteht ihr? Wir assoziieren den Heiligen Geist immer mit Predigern. Aber wir wissen ja, und das habe ich ja letzte Woche schon genauer hergeleitet, dass der Geist Gottes in jedem Menschen wirkt, in jedem Christen wirkt. Mein Hauptpunkt zunächst einmal ist, der Geist Gottes, der treibt den Geist der Schwachheit und den Geist der Furchtsamkeit und den Geist der Laschheit und der Faulheit und der Lauheit aus dir, preis dem Herrn. Im 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, da heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, der Kleinmütigkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Manches, was als Heiliger Geist gilt, ist wirklich unbesonnen und bescheuert. Wenn man das von außen sieht, ist man direkt abgestoßen. Ist dann nicht der Heilige Geist, sondern das abgefahrene, fromme Fleisch. Ja, da ist ein Unterschied. Der Geist Gottes, wenn er wirkt, macht sich bemerkbar in Kraft, in Liebe und Besonnenheit. Okay, wir haben letzte Woche schon über das genauere Wirken des Heiligen Geistes im alltäglichen Leben geredet. Du kannst dir ja die CD anhören, die sind ja seit, was weiß ich, 15 Jahren oder so im Preis unverändert. CDs und Kassetten vorher. Für 3 Euro kannst du das alles von letzter Woche nochmal genau anschauen. Wir schlagen jetzt mal auf zum Johannes Kapitel 16. Johannes Evangelium Kapitel 16. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in der Welt. Denn wir wollen doch, sagen wir ganz ehrlich, wir wollen doch Menschen zu Jesus führen. Stimmt das? Und wer ist da schon mal an seine Grenzen gestoßen? Du erzählst Leuten was von Jesus und dann merkst du irgendwie, pff, wenn ich jetzt könnte, würde ich dem irgendwie überstülpen und irgendwie die Schrauben, versteht er, in seinem Innern, in seinem Herzen verstellen. Aber das können wir nicht, das geht nicht. Wir können das Schaf nur auf die Weide stellen, fressen muss es selber. Und es kann ein bisschen frustrierend sein. Ich möchte deswegen heute Morgen ein paar grundsätzliche Aussagen von Jesus sagen, die uns da ermutigen sollen. Wenn du mal vielleicht Leuten von Jesus erzählst und die wollen es jetzt so genau gar nicht wissen. Oder du mit deinen Kindern wieder eine super Zeit hast. Vielleicht kleine Ringkämpfe machst, weil sie den Müll nicht raustragen wollen. Und lauter solche Sachen. Na, denkst du dir dann, ja, sind sie jetzt hirnamputiert oder was? Dann musst du dann eben sagen, nein, Gott wirkt an den Menschen. Gott wirkt an den Menschen, ohne dass wir es sehen. Das ist eben das, wir sehen es nicht. Schau, als Salomo erfüllt war mit dem Geist der Weisheit und er dann zu Gericht saß als König, da hat er nicht irgendwie sich besonders gefühlt. Er wusste nur, was zu machen war in der gegebenen Zeit. Wie zu entscheiden war in bestimmten Gerichtsfällen. Das ist indirekt, wie der Geist Gottes wirkt. Der Heilige Geist führt uns, ihr Lieben. Ich lese mal Johannes Kapitel 14, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Na, und jetzt redet er weiter und weiter und sagt wichtige Dinge, für die wir aber heute Morgen nicht die Zeit haben. Wir halten mal auf jeden Fall fest nochmal, Vers 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gebe ich. Schau, die Welt gibt äußerlich. Für die Welt ist Frieden dann, wenn du keine Probleme hast. Wenn du genug Geld hast, wenn alle gesund sind, wenn du keine Probleme hast, dann hast du Frieden in der Welt. Aber wie viele von uns wissen, dass dieser Friede ziemlich kurzlebig ist? Na? Allerdings, wir haben einen anderen Frieden. Schau, wir haben einen Frieden durch Zugang zu Gott. Frieden bedeutet, unser Friede gründet sich auf die Fähigkeit, Gebete erhört zu bekommen. Du brauchst kein dickes, fettes Bankkonto, weil du weißt, dass Gott dich im Notfall oder im Bedarfsfall mit dem versorgt, was du brauchst. Wisst ihr, das ist eine völlig andere Situation, das ist ein völlig anderes System. Natürlich kannst du dich auf deinen Geldsack draufsetzen und sagen, hey, schaut mich an. Aber du, die Regierungen unserer europäischen Länder, die arbeiten hart dran und die amerikanische erst recht. Ich habe die immer für nüchterner gehalten und so weiter und weitschauender. Aber die drucken Geld, die machen Zeug, das ist unglaublich. Die machen fiskalisch dermaßen wahnsinnige Taten. Die sind dabei, unser Geld zu entwerten, falls ihr das schon mitbekommen habt. Wir merken im Moment auch noch nicht allzu viel davon. Aber, meine Damen und Herren, Deutschland hier, unsere Gegend, hat zwischen 2002, viermal die Währung gewechselt und fünfmal das Regierungssystem. Glaubt ihr im Ernst, ich vertraue dem Staat allzu sehr oder was? Ein Vater Staat, Entschuldigung, ich gründe mir da viel mehr auf den Vater Gott. Da denke ich mal, bin ich sicherer. Er ändert sich nicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Puh, wenn die Regierungen Geld drucken, ihr Lieben, und es dann unter das Volk bringen oder ihre eigenen Schulden mit gedrucktem Geld zurückkaufen, Leute, ist doch Wahnsinn. Aber kannst du das auch? Sag mal. Du machst aus Kartoffeln, schnitzt du dir deine Banknote und dann druckst du Geld und damit bezahlst du dein Haus ab. Ja, so ist es. Ja, ich denke mir da, das ist der helle Wahnsinn. Warum spricht da eigentlich niemand drüber? Naja, wir haben es jetzt mal erwähnt. Schau, und dann, wenn du da stehst, wenn der große Gleichmacher, der große Hobel wieder mal übers Land geht und alle sind wieder genau gleich arm. Ich meine, innerhalb kürzester Zeit gibt es wieder Arme und Reiche, ist völlig klar, aber dann bin ich lieber auf der Seite von Gott, der meine Gebete erhört, meine Damen und Herren. Ne, wenn die Leute wieder mit dem Schubkarren durch die Gegend fahren und für ein Laib Brot 2 Billionen oder so bezahlen, haben wir alles schon. Ihr müsst mal wissen, pass mal auf. Wie komme ich jetzt da drauf? Ne, das macht nichts. Im Jahr 1913, das ist vor ungefähr 100 Jahren gewesen, da war die deutsche Mark, Reichsmark, da war der französische Franc und die italienische Lira ungefähr gleich viel wert. Beim Dollar weiß ich jetzt das Verhältnis nicht, das weiß ich nicht. Aber 1923, das ist 10 Jahre später, hast du für einen Laib Brot 2 Billionen bezahlen müssen. Bis dann die Währungsreform kam und dann gab es eine Rentenmark. Eine Rentenmark war 1 Billion Reichsmark. Kann ich doch darauf verzichten. Du sagst, ja, dann tue ich mein Haus entschulden muss, dann. Ja, so schlau waren andere auch. Und der Staat nämlich auch. Der hat sich dann gedacht, ja, jetzt haben die keine Schulden mehr. Da müssen wir ganz dringend die Grundsteuer erhöhen. Die haben die dann so dermaßen horrend erhöht, dass ein Haufen Leute ihre Häuser verkaufen mussten, weil sie es ja nicht mehr bezahlen konnten. In Amerika gibt es das heute schon. Da ist die Grundsteuer so groß wie bei uns. $500 zum Beispiel im Monat in manchen Grundstücken. Das musst du dir mal vorstellen. Steuern, 500. Du denkst, so viel Kaltmiete vielleicht für dein Apartment oder dein Haus. Nee, in Amerika ist es soweit, da bezahlst du so viel an Grundsteuer. Ich weiß es von jemandem, der in San Antonio wohnt. Der hat mir das mitgeteilt. Der hat gesagt, wo soll man nur das ganze Geld herkriegen? Nun gut, mein Gedanke ist der, ihr Lieben, lasst uns nicht so sehr auf die Welt vertrauen und auf ihr System. Denn das ist, wir kriegen nicht den Frieden, wie die Welt ihn bekommt. 5 Euro mehr für deinen Hartz-IV-Satz. Lieben, das ist nicht unsere Unterstützung. Wir müssen auf den Herrn schauen und uns auf den Herrn gründen in diesen Dingen. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich Frieden, sondern anders. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Na, denn der Heilige Geist kommt. Okay, jetzt möchte ich mal über Frieden reden, über den Frieden Gottes, den wir haben, und über Führung durch Frieden. Lass uns mal aufschlagen zum Kolosserbrief. Wir können ruhig in Johannes Kapitel 16 mal einen Buchzeiger lassen, aber wir schauen jetzt mal rüber zum Kolosserbrief. Kolosser Kapitel 3, Epheser, Philipper, Kolosser. Und in Vers 3 heißt es, Vers 15, der Friede des Christus, von dem haben wir gerade gelesen. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar und so weiter. Aber hier heißt es, der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Wir sollen in unseren täglichen Entscheidungen geleitet werden vom Frieden des Christus. In anderen Worten, Führung durch den Heiligen Geist funktioniert unter anderem, möglicherweise sogar vor allem durch Frieden. Du hast einen Unfrieden oder einen Frieden. Wenn du zum Beispiel ledig bist, gibt es ja, und du lernst jemanden kennen, weil dir diese Person äußerlich zusagt und so weiter und so fort und eine wunderbare Persönlichkeit hat und so weiter. Und du lernst die Person kennen und irgendwie kommst du dazu, dass jedes Mal, wenn ihr euch trefft, ihr euch streitet, dass du irgendwie, wenn du jetzt mal 10 Begegnungen zusammenzählst, würdest du sagen, 8 davon waren schwierig. 2 waren okay. Schau, der Friede des Christus ist offensichtlich nicht in dieser Beziehung vorhanden. In dem Moment musst du dann sagen, okay, Herr, offensichtlich willst du, Heiliger Geist, offensichtlich willst du nicht, dass ich diese Sache hier fortführe. Dann musst du loslassen. Dazu brauchst du Glauben. Du musst dann sagen, okay, lassen wir das, lassen wir das. Dann hast du natürlich wieder Verlustängste. Aber wie haben wir gerade gelesen, was sagt der Herr? Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Mit Gott kannst du nicht verlieren, das geht einfach nicht. Krieg diesen Gedanken in deinen Kopf hinein, egal was dir begegnet, mit dem Herrn kannst du nicht verlieren. Und wenn er dir Verzicht in irgendwas auferlegt, vorübergehend, dann würdest du schon wissen, warum. Du kannst, und ich weiß, dass Leute es gemacht haben, du kannst eine Person heiraten, obwohl du ein ungutes Gefühl hattest und irgendwie bis zur Hochzeit quasi größte Zweifel hattest. Gibt's, und hinterher kann es dann richtig gut sein, wenn die beiden sich darauf verständigen, wir arbeiten an unserer Beziehung, ich gehe auf dich ein, du gehst auf mich ein. Wenn da von vornherein ein gewisser Unfrieden drinnen war und einer enthält sich des guten Willens und spielt einfach nicht mehr mit, bricht diese ganze Beziehung zusammen wie ein Kartenhaus. Dann hast du das, ja, dass sie zum Eheberater gehen, aber das ist für eine Partei meistens dann nur noch ein Alibi. Da hocken sie dann ein paar Mal und irgendwann zieht sie dann aus und zieht mit irgendeinem Arbeitskollegen zusammen oder irgend so ein Zeug. Wenn du keinen Frieden hast, dann musst du einfach sagen, nichts ist und das lassen. Wenn du ein Auto dir kaufen möchtest und du einen super Deal bekommst, schau mal in dein Herz hinein, was empfindest du da? Musst mich nicht anrufen, weil ich habe deinen Frieden nicht. Pastor, soll ich die Frau heiraten? Das liegt bei dir. Und ich bin nicht so doof, dass ich für dich die Verantwortung übernehme. Pastor, wir haben Schwierigkeiten und du hast gesagt, ich soll sie heiraten. Ich schaue vielleicht so aus, aber ich bin nicht so doof. Mach vielleicht den Eindruck, ja, aber... Wenn Unfrieden auf einem Entschluss liegt, dann liegt ihn auf Eis. In der Apostelgeschichte Kapitel 16, da ist der Paulus unterwegs als Evangelist, als Apostel und gründet Gemeinden und er will in eine bestimmte Gegend hineinreisen, nach Bithynien, denke ich, war das jetzt. Genau, er will nach Asien reisen, aber der Geist Gottes, der wehrt ihm und sagt ihm, geh dort nicht hin. Der Geist Gottes wehrt ihm. Ich weiß nicht, wie das jetzt genau ging. Hat der Geist Gottes in die Herzen der Missionsgruppe hineingefunkt und hat gesagt, geht nicht, hatten die alle plötzlich einen Unfrieden? Kann gut sein, stelle ich mir so vor, dass die plötzlich einen Unfrieden hatten, ein rotes Tuch hatten, irgendwie das Gefühl, nee, da können wir einfach nicht hingehen. Wenn sie darüber gebetet haben, gehen wir nach Asien, die Begeisterung, alles war künstlich. Ja, Asien. Hast du schon mal jemanden mit künstlicher Begeisterung erlebt? Das merkst du. Ne? Keine echte Begeisterung, kein Durchdringen. Naja, yay, Asien. Dann haben sie gemerkt, das ist es nicht und sind nicht gegangen. Okay, gehen wir nach Bithynien. Bithynien, Bithynien, Bithynien. Ja, wir gehen nach Bithynien. Bithynien, yay. War es auch nicht. Irgendwie hatten sie kein Gefühl, da kam einfach keine Freude auf, da kam kein Friede hoch. Dann haben sie es gelassen. Dann haben sie sich gedacht, Mensch, was machen wir denn jetzt? Jetzt sind wir eine Missionsgesellschaft ohne Missionsfeld. Und dann hat Gott gesprochen. Und das hat den Unterschied gemacht. Denn wenn Gott dir einen Weg weist, dann pflastert er dir den Weg. Dann entfernt er dir die Steine aus dem Weg. Und das, was dann irgendwie wie ein Untergang aussieht, ist in Wirklichkeit nur das Tor zu einem größeren Triumph. Was ist passiert? Paulus hat in der Nacht ein Gesicht gesehen, ein Nachtgesicht. Er hat geträumt, dass ein mazedonischer Mann, ein Mann in mazedonischer Tracht, ihn zu ihm rübergewunken hat und gerufen hat, komm herüber zu uns und hilf uns. Und dann haben sie beschlossen, wir gehen nach Mazedonien. Das haben sie gemacht. Sie kommen nach Mazedonien, sie kommen nach Philippi und in Philippi gibt es nicht einmal eine Synagoge, wo man beginnen kann zu predigen. Nur einen Anbetungsort am Fluss haben sie gefunden, wo eine Handvoll Frauen war. Naja, und die haben sich dann bekehrt und nach ist dann eine Gemeinde entstanden. Auf dem Weg dorthin war es dann so, kommen wir da noch dazu vielleicht. Da haben sie da war ein Mädchen, eine Wahrsagerin. Ich will heute noch ein bisschen was über Esoterik und den Heiligen Geist auch sagen. So war mir Gott helfe. Wenn nicht, machen wir es halt wann anders. Auf jeden Fall hat Paulus diesen Dämon ausgetrieben aus diesem Mädchen. Sie war dann frei. Die Herrin dieser Frau, die gewahrsagt hat, ja, und die auch großen Gewinn abgeworfen hat, die haben gesehen, jetzt kann sie das nicht mehr, ihre Gabe ist futsch. Dann haben sie Paulus genommen und Silas und haben sie verhaften lassen. Die sind geschlagen worden, sind ins Gefängnis gekommen, obwohl sie im Willen Gottes waren. Sind sie geschlagen worden, waren im Verlies, im innersten Gefängnis, das ist das Verlies, da wo du gar nicht hin willst. Und ihre Füße waren im Stock, also das bedeutet, die waren auch noch festgekettet, konnten nicht rumlaufen, zerschlagen waren sie außerdem. Was machen sie? Sie beklagen sich nicht, sie singen nicht den Weh ist mir Blues, sie singen den Jesus Blues, preis den Herrn. Da ist ein himmelweiter Unterschied, meine Damen und Herren. Bis mir, und so, haben sie nicht gemacht. Sie haben gesagt, das ist der Jesus. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf der Basis von Gottes Wort hier unterwegs. Und sie loben und preisen Gott in ihrer schwersten Stunde um Mitternacht. Und es kommt ein Erdbeben und befreit sie. Der Gefängniswärter bekehrt sich, die Gefangenen wahrscheinlich gleich mit. So ist in dieser dunklen Stunde eine neue Gemeinde entstanden. So was kann nur die Kraft von Gottes Wort. Wenn die einfach so losgezogen wären und jetzt in einem Knast in Asien oder in Bithynien gesessen hätten, wisst ihr was? Die wären da nicht mehr rausgekommen, weil Gott nicht mit ihnen gewesen wäre. Aber so war Gott mit ihnen und sie wussten das. Sie sind unterwegs gewesen im Namen des Herrn aufgrund eines Wortes Gottes. Das macht einen ganzen Unterschied. So konnten sie singen in ihrer dunklen Stunde und sind befreit worden. Der Friede Gottes. Wir sprechen über den Frieden Gottes, geleitet werden vom Frieden. Die hatten ein gutes Gefühl. Äußerlich nicht. Äußerlich waren sie zerschlagen. Äußerlich hat alles nach Untergang ausgesehen. Aber innerlich wussten sie, wir sind unterwegs mit der Kraft Gottes und auf dem Wort Gottes. Gott hat zu uns gesprochen, wir sollen nach Mazedonien, da sind wir jetzt. So wahr wir hier sind, Gott wird uns helfen. Und er hat es getan und er hat sich verherrlicht. Wir haben sogar einen Brief an die Philipper. War eine wunderbare Gemeinde. Mei, mei, mei. Der Friede Gottes muss unsere Herzen bewahren und regieren. Das heißt jetzt nicht, schau, dass du das als Vorwand fürs Fleisch nehmen sollst. Du liegst im Bett, wachst morgens auf und hast einfach keinen Frieden, auf die Arbeit zu gehen. Hör mal, das ist kein Vorwand fürs Fleisch, der Friede Gottes, okay? Wenn dir die Arbeit wirklich so zuwider ist, musst du dir eine andere suchen. Wenn du dann sagst, ja, aber das ist es auch nicht und auch nicht und auch nicht, und jetzt bist du schon seit 20 Jahren auf Sozialstütze hier, von Armenhilfe vom Staat, dann denke ich mal, vielleicht willst du das gar nicht anders. Ich bin jetzt schon fertig mit Stänkern. Führung durch Inspiration, ihr Lieben. Man kann auch geführt werden, ohne dass Gott direkt spricht. Wir denken immer an Inspiration, an Führung, wenn Gott halt uns ein Signal ins Herz hineinfunkt und wir das dann tun. Wir hören ihn, wie bei Philippus, geh zur Straße nach Gaza, die da Wüste ist, und da gehen wir dann hin. Wir hören das buchstäblich. Aber so ist es oft nicht. Es gibt auch eine Führung durch Inspiration. Das bedeutet, du kannst und sollst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Wer wäre gern zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Aber wisst ihr, dass das manchmal ganz schön anstrengend sein kann? Du bist unterwegs im Namen des Herrn. Du tust es auch, was du zu tun hast von ihm aus, aber du merkst, Mensch, es ist Arbeit. Gibt's. Aber es ist gut. Und wenn du das dann tust, deine Fähigkeit einsetzt am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, dann ist es wunderbar. Das sollte eigentlich ein Kennzeichen der erweckten Christen sein. Und zwar in Römer Kapitel 8, Vers 14 heißt es, so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes oder Kinder Gottes. Frauen sind auch mit gemeint. Wenn du durch den Geist Gottes geleitet wirst, bist du ein Kind Gottes. Ist also das Natürlichste von der Welt, vom Geist Gottes geleitet zu werden. Aber ich sag dir, du wirst oft geleitet, ohne dass du es überhaupt merkst. Eine Frau, das ist schon viele Jahre her, in den 90er Jahren war das, ich fahre also zur Tankstelle hin, weil ich mein Auto waschen will. Wir müssen durch die Waschanlage durchfahren. Wir haben damals noch in Schweinfurt gewohnt. Und plötzlich klopft jemand an meine Fensterscheibe, also an die Autoscheibe. Und ich lasse runter und sehe, ach, da ist eine Frau, die in die Gemeinde geht. Und sie sagt, hallo, ich habe dich gerade gesehen. Sie stand hinter mir im Auto, hat gemeint, sie war Krankenschwester. Ich mache dem Besitzer von der Waschstation hier jeden Dienstag einen Einlauf. Deswegen lässt er mich immer umsonst waschen und hat mir dann Marken dafür gegeben. Ich schenke dir hier einfach eine. Hatte ich mir eine Marke geschenkt und ich konnte da mein Auto umsonst gewaschen bekommen, weil die Frau jeden Dienstag dem Besitzer einen Einlauf gemacht hat. Leute, das ist doch Gottes Humor. Was sagt er denn da? Ich hab mich höflich bedankt, habe das Fenster wieder zugemacht. Ich muss so lachen. Sowas gibt es allen Ernstes. So Sachen passieren uns ständig, ohne dass wir es groß merken. Schau, Jesus war mal müde und erschöpft und in Samaria hat sich an eine Quelle gesetzt. Seine Jünger sind gegangen zum Einkaufen und während er allein dort saß, kam eine Frau und somit in der Mittagshitze rausmarschiert und hat dort Wasser geholt an der Quelle. Haben die Frauen nie gemacht, in der Mittagshitze Wasser geholt. Nur die Frauen, die allen anderen Frauen nicht begegnen wollten, haben in der Mittagshitze Wasser geholt. Die anderen haben es um 6 Uhr morgens oder um 6 Uhr abends gemacht, wenn es kühl war. Dass die Frau da anmarschiert kam, mit all ihren Problemen, mit ihren 5 Ehemännern und mit dem sie jetzt zusammenlebt, mit dem ist sie nicht verheiratet. Weißt du, nur weil du mit jemandem zusammenlebst, heißt nicht, dass du mit ihm verheiratet bist. Danke für dieses dünne, schüchterne, einsame Amen da drüben. Aber könnt ruhig lauter Amen sagen, ist völlig in Ordnung. Ja? Kommt diese Frau also an und Jesus sitzt da. Sie weiß nicht, wer er ist, aber sie weiß, sie hat Probleme. Und so unterhält er sich mit ihr und spricht mit ihr über Gott. Und diese Frau wird an dem Tag alle ihre Probleme los. Sie findet zum Christus. Und die Frau wird von Jesus in die Stadt geschickt und sagt, hey, da draußen sitzt einer, der hat mir alle meine Probleme erzählt, ohne dass ich sie ihm vorher erzählt habe. Schaut mal nach, ob der nicht vielleicht doch ein Prophet ist. Und die kamen, die Menschen, und haben Jesus gehört. Und 2 Tage blieb er in der Stadt. Und hinterher haben sie dann zu der Frau gesagt, jetzt glauben wir, nicht weil du es uns gesagt hast, sondern weil wir ihm selber gehört haben. Also ihr merkt, die Frau war immer noch ein wenig randständig in dieser Gesellschaft. Aber jetzt waren sie ja zumindest schon mal bekehrt, die Menschen in dieser Stadt. Es ist aufwärts gegangen. Jesus saß da, die Jünger, die gingen, versteht ihr, in diese Stadt hinein, haben da eingekauft, die haben nichts gemerkt. Jesus sagt hinterher, Mensch Leute, hebt mal die Augen auf. Die Ernte ist weiß, also das Getreide ist weiß zu Ende. Und ich hocke hier rum und bin die Sichel, während ihr in der Stadt rumschlappt und es passiert nichts. Die ausgestoßenste Person in der Stadt hat Jesus zu einer Evangelistin gemacht, mit der er die ganze Stadt erreicht hat. Was kann er dann erst mit dir machen? Na so, es sind also, versteht ihr, wunderbare Dinge im Busch hier. Jesus war der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und diese Frau war die richtige Frau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Für diese ganze Stadt seiner Zeit. In Lukas Kapitel 2 ist die Weihnachtsgeschichte. Müssen wir jetzt nicht aufschlagen, aber in Vers 27, da heißt es, da ist die Rede von einem Mann namens Simeon, der durch den Geist in den Tempel kam. Just als Josef und Maria und Jesus dorthin kamen, um zu opfern und so weiter. Er kam durch den Geist in diesen Tempelbezirk und stand dann plötzlich da und hat über Jesus geweissagt und Dinge den Zuhörern mitgeteilt. Einfach so, hat plötzlich einen Impuls verspürt. Manche deiner Impulse sind vielleicht tatsächlich von Gott. Wahrscheinlich mehr, als du denkst. So führt Gott auch, durch Inspiration. Was musst du machen? Ja, du musst lediglich ein sauberes Leben vor Gott leben.